Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Eine traurige Woche geht zu Ende, denn ein Autor, der uns besonders am Herzen liegt und zu dem viele über Jahrzehnte eine ganz innige Lesebeziehung aufgebaut haben, ist in dieser Woche gestorben, Paul Auster. Er war einer der großen Schriftsteller der Gegenwart. Unvergesslich seine schöne Lesung aus seinem Roman 4321 im großen Sendesaal 2017, wo er erzählt hat, dass sein ganzes Leben schon früh von einer Todeserfahrung geprägt war.
Als 14-Jähriger geriet Paul Auster nämlich in einem Sommerlager mit einer Schülergruppe in ein schweres Gewitter, beim Versuch auf eine Lichtung zu gelangen, um vor den Blitzen geschützt zu sein, musste die Gruppe unter einem Drahtzaun hindurchkriechen und just in diesem Moment schlug der Blitz in den Zaun. Der Junge, der direkt vor Paul Auster kroch, wurde dabei getötet und er habe, sagte Auster, jeden Tag seines späteren Lebens an diesen Augenblick gedacht.
When I was 14 years old, I was at a summer camp in New York State, and it was great relief to me to get away from home and to be with my friends, and I enjoyed it tremendously. There were about 20 boys, and we went off on a hike in the woods with two counselors, and we got stuck in a very violent electric storm. And lightning, spears of lightning everywhere, enormous thunder, pounding rain, and it was scary. The lightning was very scary. Somebody said, correctly, we should get to a clearing, get away from the trees. It's more dangerous among the trees. And we found a clearing. And in order to get to it, we had to crawl under a barbed wire fence. So we went single file under the fence. And the boy immediately in front of me, as he was about halfway through, lightning struck the fence, and he was electrocuted, killed on the spot. He was the first dead person I'd ever seen. And suddenly, the solid earth that I'd been walking on for the first 14 years of my life just opened up. And I understood that nothing was solid, that life is infinitely precarious, and that anything can happen to anybody at any moment.
Die Lesung aus seinem Roman 4321 aus dem März 2017 finden Sie auf radio1.de.
Radio 1 Favorit Buch.
Als 1992 in Georgien der Bürgerkrieg tobt, flieht Saba mit seinem älteren Bruder Sandro und dem Vater Irakli nach England. Der Vater versucht Geld zu verdienen, um die Mutter Eka nachzuholen, fällt jedoch auf einen Betrüger herein und verliert das mühsam Ersparte. Jahre später reist Irakli zurück nach Georgien und verschwindet. Sandro reist dem Vater nach und verschwindet ebenfalls. Nun ist es an Saba, die Spur der beiden zu finden. Vor einem großen Walde heißt der Roman des in Georgien geborenen Schriftstellers Leo Vardiashvili über den georgischen Bürgerkrieg und dessen Folgen. Der Titel des Romans ist einem Märchen der Brüder Grimm entlehnt. Was lag da näher, als Leo Vardiashvili bei seinem Berlin-Besuch zu den Brüdern Grimm zu führen?
Und das hast du gemacht? Wo genau hast du ihn denn hingeführt?
Auf den alten St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg, da liegen die Brüder Grimm nämlich begraben, was selbst die meisten Berlinerinnen und Berliner nicht wissen dürften. Die Gräber der beiden sind auch überraschend nüchtern. Auf den Grabsteinen steht, hier liegt Jakob Grimm und hier liegt Wilhelm Grimm. Also dieser harsche Märchenturn. Und Leo Vardiashvili und ich haben uns neben das Grab gesetzt, in den Sonnenschein und das Vogelgezwitscher und haben uns unterhalten. Wie sind die Märchen der Brüder Grimm in ihr Leben gekommen?
Primarily they came from my grandmother. My grandmother would read me books all the time.
Zuerst durch meine Großmutter. Sie hat mir immer vorgelesen. Unser Haus war voller Bücher und sie hat ausgesucht, was vorgelesen wurde. Ich erinnere mich daran, wie mir Hänsel und Gretel im Botanischen Garten in Tiflis vorgelesen wurde. Denn auch wenn der Botanische Garten klein ist, für ein Kind ist er ein großer Wald.
While it's quite a small place for a kid, it's a huge forest.
vor einem großen Wald. Der Titel ihres Romans zitiert die Anfangszeilen von Hänsel und Gretel. Was hat sie an diesem Märchen so fasziniert und inwieweit ist es vielleicht sogar eine Blaupause ihres Romans?
Not just this particular fairy tale, but I think all fairy tales from the Grimm brothers, they're about very dark topics.
Nicht nur dieses Märchen, alle Märchen der Brüder Grimm handeln von düsteren Themen. Hänsel und Gretel handelt von Armut, Mord, Kannibalismus. Und trotzdem wird es als angemessen betrachtet, Kindern so etwas vorzulesen. Märchen scheinen ein Weg zu sein, Kindern dunkle Wahrheiten zu erzählen und zu erklären, eingebunden in Märchen. Das fand ich interessant.
It's a way of telling real truths to children and explaining them in a fairy tale setting. So that always interested me.
Anderen eine schmerzliche Wahrheit zu ersparen, ist eine georgische Nationaltugend, heißt es an einer Stelle Ihres Buches. Sie haben in einem Interview gesagt und es ja gerade auch wiederholt, dass Märchen ein Weg sind, Kindern dunkle Wahrheiten über das Leben zu vermitteln. Welche dunklen Wahrheiten wollten Sie uns mit Ihrer märchenhaften Geschichte über Georgien vermitteln?
Well, first of all, sparing people the truth. I've come across this personally. It's usually in medical settings when someone's not well.
Jemandem eine Wahrheit zu ersparen, ist mir in medizinischen Zusammenhängen begegnet. Wenn es einem Kranken nicht gut geht, ist es in Georgien oft so, dass er nicht weiß, was die Ursache ist, weil seine Angehörigen es ihm nicht sagen, gerade wenn sie selbst es vom Doktor wissen. Das finde ich skandalös. Die dunklen Wahrheiten des Buches betreffen den Krieg, die Folgen, die er hat. Neben der Zahl der Getöteten und der Zerstörungen, die wir in den Nachrichten sehen. Sondern eben auch die Nachwirkungen, die Generationen von Menschen betreffen. Folgen, die in den Medien nicht dargestellt werden können. Ich wollte mit meinem Roman das beleuchten, was sonst womöglich übersehen wird.
Can't really cover that kind of trauma, which is what I was hoping to cover with the novel. And shine a light on the smaller stuff that gets missed.
Sie beschreiben den Bürgerkrieg, der ausbrach, nachdem sich Georgien 1991 von der Sowjetunion losgesagt hat. Autoren versuchen ja immer, ihren Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, sich einzufühlen in Erfahrungen, die sie zum Glück nicht gemacht haben. Für mich ist die Stelle im Buch, in dem ein Kind, Nino heißt es, im Wohnzimmer spielt und in diesem Wohnzimmer von einer Sekunde auf die andere stirbt, weil es getroffen wird von einer herumschwirrenden Kugel. Der Moment, an dem ich gedacht habe, das ist der Krieg. Er dringt ohne Vorwarnung blind in das Privateste ein. Welche Szenen, welche Details im Buch verdeutlichen für Sie das Wesen des Krieges?
So, the scariest thing for me personally about war is that yes, it comes into your private home, it can come into where you live, but it seems to me it can be completely random.
Sie haben recht, er kommt dorthin, wo wir leben. Aber das Furchteinflößendste am Krieg für mich ist, er ist vollkommen willkürlich. Und damit meine ich sinnlos. Ninos Tod im Roman ist sinnlos. Es war einfach eine verirrte Kugel. Es gibt eine andere Szene im Buch, da fällt jemand von einer Klippe, als er versucht, eine Blume zu pflücken. Solche sinnlosen, fast zufälligen Tode machen mir Angst. Und das ist es auch, was ich am Krieg fürchte.
About war for me.
Ich glaube, dass die Idee, Sie an diesen Ort zu führen, Ihnen etwas von unserer Stadt zu zeigen, auch daher kommt, dass Ihr Buch auf mich wirkt wie eine Einladung. Ich hatte das Gefühl, indem Sie uns mit Saba auf die Suche nach seinem Vater und seinem Bruder mitnehmen, dass Sie damit auch eine Einladung aussprechen. Ihr Buch will mir Georgien und seine Kultur zeigen.
I feel like everyone should come to Georgia at least once. It's a very lovable chaos. Is how I would describe it. It's a very good mixture of European influence, Asian influence and Russian influence because that's where we are geographically.
Jeder Mensch sollte wenigstens einmal im Leben Georgien besuchen. Es ist ein sehr liebenswertes Chaos, so würde ich es beschreiben, als eine sehr gute Mischung europäischer, asiatischer und russischer Einflüsse. Das entspricht auch unserer geografischen Lage. Das Georgien im Buch ist viel gefährlicher als das reale Georgien. Deshalb empfehle ich das reale Georgien als Besuchsziel. Da gibt es zum Beispiel, anders als im Buch, keine entlaufenen Zootiere. Mir ging es aber vor allem darum, den Charakter der Menschen in Georgien zu beschreiben. Ihren Humor, ihre Flüche, ihre Empfindlichkeiten. Ich habe versucht, all das so georgisch wie möglich einzufangen.
Swearing, even idiosyncrasies, everything. I tried to get it as perfect as possible, as Georgian as possible.
Es gibt eine Szene, wo wir gerade über die Menschen in Georgien sprechen, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Saba trifft nach seiner Ankunft in Tiflis den Taxifahrer Nodar. Der hilft ihm in jeder Weise, lässt ihn bei sich wohnen, gibt ihm zu essen, begleitet ihn zu Behörden. Und dieser Nodar fragt Saba einmal, was er denn in England verdient. Saba nennt die Summe und Nodar murmelt, das ist nicht fair. Was schwingt in diesem das ist nicht fair mit?
First of all, Saba doesn't want to tell him. He tells him quite reluctantly, because he knows what reaction it's going to get.
Saba will ihm das eigentlich nicht sagen. Er tut es nur sehr ungern, weil er weiß, welche Reaktion er bekommen wird und um wie vieles das Einkommen in England höher ist als das in Georgien. Mir ist heute etwas Ähnliches passiert. Ich war im DDR-Museum im Prenzlauer Berg, wo gezeigt wird, wie der Alltag in der DDR aussah. Und ich erinnerte mich daran, dass meine Tante, als ich noch ein Kind war, mal die DDR besucht hat. Und als sie zurückkam, beschrieb sie die DDR wie ein Paradies. Also verglichen mit dem Georgien der Sowjetzeit war die DDR ein Paradies. Sie brachte uns Spielzeuge mit, die niemand anderes in Tiflis hatte. Die anderen Kinder in der Schule haben uns darum beneidet. Was also in diesem »Das ist nicht fair« mitschwingt, niemand kann sich den Ort seiner Geburt aussuchen, ob wir in einem armen oder in einem wohlhabenden Land geboren werden. Wenn man in Georgien geboren wurde, ist das eben der Ort, an dem das eigene Leben seinen Verlauf nimmt. Es gibt schlimmere Orte, aber es gibt auch viel bessere Orte und das ist eben nicht fair.
There's worse places to be born and there are much better places to be born and it isn't fair.
Radio 1 Favorit Buch.
Unser Favorit Buch in dieser Woche ist Leo Vadiashvilis Roman Vor einem großen Walde. Wir haben gerade schon gehört, wie du dich mit Leo Vadiashvili am Grab der Brüder Grimm unterhalten hast. Morbide Atmosphäre eigentlich, weil der Titel des Buchs den Anfangssatz von Hänsel und Gretel zitiert. Gibt es eigentlich da noch so andere märchenhafte Details oder Anspielungen im Buch?
Oh ja, es gibt noch ein fantastisches Detail, das für dauerhafte Spannung sorgt. Just in der Zeit, in der die Hauptfigur Saba nach Tiflis kommt, um nach dem verschwundenen Vater und nach dem verschwundenen Bruder zu suchen, hat eine Überschwemmung stattgefunden, die unter anderem dazu geführt hat, dass die Zootiere ausgebrochen sind. Jetzt laufen ein Tiger durch die Stadt, ein Rudel Wölfe, ein Nilpferd. Aber just dieses Detail ist gar keine Erfindung, wie Leo Vadiashvili mir erzählt hat. Das ist wirklich so geschehen.
That is what I like to call a wink from the universe.
Das war, was ich einen Wink des Universums nennen würde. Ich war beim Schreiben des Buches, saß am Computer, als ein Freund mir den Link schickte, zu einem Bericht der BBC über den Ausbruch von Zootieren in Tiflis. Ich habe das als ermutigendes Zeichen empfunden, als Ansporn weiterzumachen und diese Geschichte zu stehlen. Denn Zootiere, die in einer Stadt frei herumlaufen, bieten eine großartige Kulisse.
Because zoo animals escaped in the city is an amazing backdrop to have.
Die Brüder Grimm, an deren Grab wir hier sitzen, waren nach der Beendigung ihres Studiums auf der Suche nach Einnahmequellen. Dazu gehörten Publikationsprojekte und eines davon war halt die Sammlung von Märchen. Leo Vadiashvili, Sie haben nach Ihrem Literaturstudium auf der Suche nach Einnahmequellen sich dazu entschieden, Steuerberater zu werden und Sie arbeiten als solcher heute noch in Birmingham. Was hat Sie zum Schreiben gezogen?
Well, first of all, I blame my grandmother and my mother for this because they loved literature and they read me books and
dafür mache ich meine Großmutter und meine Mutter verantwortlich. Sie haben Bücher geliebt und mir immer vorgelesen. Und für mich war es eine Art von Magie. Mit bloßen Wörtern lassen sich Gefühle erzeugen oder ein Sinneswandel. Deshalb wollte ich von klein auf Schriftsteller werden. Dann gab mir jemand den Herrn der Ringe. Ich las das Buch auf Russisch und als ich es beendet hatte, war es wie eine Leere. Keine weitere Geschichte aus dieser Welt, um darin zu leben. Und ich sagte mir, ich schreibe eine Fortsetzung, einen neuen Herrn der Ringe. Das war mein erster Schreibversuch. Seit ich 12 war, habe ich beständig geschrieben. Und was den Steuerberater angeht, das ist einfach eine stabile Einkommensquelle. Denn mit Literatur wird man nur sehr schwer reich, wie die Brüder Grimm ja auch herausfinden mussten. Man arbeitet, um Geld zu verdienen, aber man schreibt, weil man nicht anders kann.
As the Brothers Grimm found out, it's not a good way to get rich. You do it because you can't not do it.
Damit kein falscher Eindruck entsteht, es geht in ihrem Buch nicht nur um Grimms Märchen. Es gibt viele, viele literarische Anspielungen auf das Dschungelbuch, auf Shakespeares Theaterstücke, auf den Herrn der Ringe. Sandro benutzt Rätsel, deren Auflösung oft mit Hilfe von Literatur geschieht, um Saba eine Spur zu legen. Ist das ein Bild dafür, dass uns Literatur helfen kann bei unserem Weg durch den großen Wald des Lebens? Und wenn ja, wie kann sie das?
Well, first of all, the idea of these puzzles came to me from my own relationship with my brother.
Die Idee mit den Rätseln kam zuerst einmal aus meinem Verhältnis zu meinem Bruder. Als wir damals aus Georgien nach England kamen, war ich 12 und er war 5. Wir sprachen kein Englisch und während wir lernten, entwickelten wir unsere eigene Sprache. Mit ein bisschen Englisch, ein bisschen Georgisch, vielem, was wir im Fernsehen gesehen haben und eben den Märchen, die wir seit der Kindheit kannten. Wir hatten also unsere eigene Sprache, wie Sandro und Saba im Buch. Was mir in Sachen Literatur besonders wichtig ist, ist die Aufmerksamkeit. Wenn irgendetwas in der Welt geschieht, sagen wir ein Krieg in der Ukraine, dann richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf. Aber nur so lange, bis irgendwo anders etwas Schreckliches passiert. Ich sehe in den britischen Medien nur noch ganz kurze Berichte über den Krieg in der Ukraine, obwohl er noch in vollem Gange ist. Und da kann Literatur ansetzen. In dem Moment, in dem die Scheinwerfer der Medien ausgehen, die Reporter abreißen. Bücher zeigen, was danach geschieht. Jemand hat einmal gesagt, Literatur ist der Magen der Menschheit. Also das Organ, mit dem wir Probleme verdauen, aber auch Nährstoffe aus Ideen beziehen. Ich habe neulich einer Freundin von Wladimir Nabokovs Roman Lolita erzählt. Der Roman eines Mannes, der ein Mädchen missbraucht. Ich habe ihr erklärt, wenn man das liest, dann hat man am Ende Mitleid mit diesem Mann. Das kann Literatur bewirken. Die dunkelsten Seiten ausleuchten, sie erklären und sie menschlich verstehbar machen.
And that's the magic of literature. You can shine a light on the darkest spot and illuminate it and explain it and make it human.
We have to leave the Grimm brothers. How do we say farewell to them?
How do we say farewell to the Grimm brothers?
Wie wir uns von den Brüdern Grimm verabschieden? Ich denke, ein Dankeschön wäre angebracht. Ein großes Dankeschön für all die großartige Arbeit, die sie geleistet haben. Märchen werden immer erzählt werden und irgendwann gibt es wieder eine neue Fassung von Hänsel und Gretel.
A few centuries from now, there'll still be a version of Hansel and Gretel out there somewhere.
And at least they brought the two of us together. Thank you for that.
Thank you very much. That was lovely.
Und wenn Sie jetzt neugierig sind, Leo Vardjaschwilis Roman Vor einem großen Walde ist erschienen im Ullstein Verlag, übersetzt von Wiebke Kuhn. 464 Seiten, kosten 25 Euro. Übermorgen am Dienstag gibt es wieder eine schöne Lesung im großen Sendesaal. Daniel Kehlmann kommt, um seinen Roman Lichtspiel vorzustellen, aber nicht nur das.
Denn das Buch von Daniel Kehlmann ist ja bereits im letzten Herbst erschienen. Viele werden es gelesen haben und damit es auch für die noch was zu entdecken gibt, haben wir gesagt, wir machen zu diesem Buch, in dem es ja um das Leben des Filmpioniers G.W. Pabst geht, noch zwei literarische Kurzfilme.
Und deshalb wird Daniel Kehlmann nicht nur über sein Buch sprechen, sondern auch über Franz Kafka. Er hat ja gerade zusammen mit David Schalko das Drehbuch zu dieser sehr gelungenen ARD-Serie über Franz Kafka geschrieben. Außerdem stellt er uns einen Schriftsteller vor, für den er sich schon seit langem einsetzt, Leo Perutz, über den Daniel Kehlmann ein Buch geschrieben hat, das im Herbst erscheinen wird.
Wir hören jetzt aber als Vorgeschmack auf die Lesung am Dienstag einen Ausschnitt aus Lichtspiel. G.W. Pabst ist mit Filmen weltberühmt geworden, bekommt deshalb in den 1930er Jahren die Möglichkeit, in Hollywood zu arbeiten, was auch bedeutet, er kann das von den Nationalsozialisten beherrschte Deutschland verlassen, aber er bleibt ein Fremder in der Welt Hollywoods. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Hörbuch zu Lichtspiel, gelesen von Ulrich Nöten.
A modern hero sei bereit, sagte Bob. Die Schauspieler stünden bereit, das Drehbuch und der Hund seien bereit, es gebe grünes Licht sogar, die Kameraperson sei engagiert.
Wieso der Hund? Fragte Pabst, was für ein Hund?
Nun war es Bob, der sich vorbeugte und den Kopf schief legte, als gäbe es Störgeräusche, die sie daran hinderten, einander zu verstehen. Jake fragte, wozu er denn einen Hund brauche. Nein, sagte Pabst, er habe keinen Hund verlangt. Er habe nur nach dem Hund gefragt, weil Bob von einem Hund gesprochen habe, aber das sei nun auch egal. Er musste sich wieder räuspern.
Sein Mund war trocken, er hätte jetzt gerne einen Schluck Wasser gehabt. »Na dann, großartig«, sagte Bob, »enorm gutes Treffen, dann könne man es ja so machen.« Jake klatschte in die Hände, seine Begeisterung schien unbezähmbar. Bebend erfüllte sie seinen ganzen Körper. »Das sei so fantastisch gewesen«, rief er, »das beste Treffen immer.« »Nein«, sagte Pabst. Sie sahen ihn beide an. Nicht ungehalten, sondern ohne Verständnis. Als hätte sich vor ihnen etwas Unbegreifliches ereignet, ein Wunder der Natur, ein Rätsel, wie die Welt es bisher nicht gesehen hatte. »A modern hero sei ein grundschlechtes Skript«, sagte Pabst. »Nichts habe Sinn. Der Held sei dumm. Das Mädchen sei dumm. Die Geschichte sei kompliziert, aber dumm trotzdem. Alles sinnlos. Man müsse ihm das bitte glauben.« Er wartete. Die beiden schwiegen. »In Deutschland sei Hitler«, sagte Pabst. »Drum sei er hergekommen. Deswegen seien sie alle hier, die Flüchtlinge. Die Menschen hätten Angst vor neuem Krieg. War has been declared, erzähle genau davon. Schiff klein, aber ganze Welt im Schiff. Jeder würde verstehen. Er verspreche es.« Die beiden nickten. Und für eine schwindelerregende Sekunde hielt Pabst es für möglich, dass er sie überzeugt hatte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Damals, als er die freudlose Gasse gedreht hatte, hatten ihm alle gesagt, dass man keinen Film machen konnte, der einfach im Alltag spiele. In deutschen Filmen ging es um Drachen und Vampire und Geister und romantische Schatten, aber nicht um Mädchen, die ihre Körper aus Hunger verkauften, nicht um Inflation, nicht um verzweifelte Leute auf einer Wiener Straße. Aber er hatte es trotzdem geschafft. Und als er eine junge Schwedin für die zweite Hauptrolle hatte engagieren wollen, hatten ihm auch alle abgeraten, aber er hatte auf seiner Wahl bestanden und der Film war ein Erfolg geworden, obwohl die Zensur ihn überall verstümmelt und kein Mensch ihn so gesehen hatte, wie er eigentlich hätte sein sollen. Sogar hier in Amerika war der Film berühmt, in Hollywood, wo er nun vor zwei dämonischen Idioten saß, denen er sich nicht verständlich machen konnte. Und nach der freudlosen Gasse hatte er Wedekinds Lulu verfilmt und wieder eine junge Frau gefunden, die noch keiner kannte, eine Amerikanerin mit einem Charisma, wie er es noch nie erlebt hatte, und der Film hatte die Welt erobert. Zählte das alles nichts? »Alle im Studio«, sagte Jake, »alle bei den Warner-Brüdern liebten A Modern Hero.« »Vertrauen Sie uns, Will«, sagte Bob. »Danach könne man sehen«, sagte Jake. Als er nach Hollywood gekommen sei, rief Pabst, hätten alle zu ihm gesagt, »mach, was du willst, mach, was du in Deutschland gemacht hast, nur noch besser, alle hätten das gesagt.« Und jetzt war es passiert. Er war laut geworden. Und dabei hatten ihn alle gewarnt, dass das die eine Sache war, die in Amerika nicht passieren durfte. Es gebe hier kein Nein, hatte Lubitsch ihm erklärt. Auch wenn man jemandem sagen wolle, dass er nicht recht habe, müsse man ihm zuerst sagen, wie recht er habe.
Ulrich Nöten hat aus Lichtspiel gelesen von Daniel Kehlmann. Das ungekürzte Hörbuch ist erschienen im Argon Verlag, hat über 12 Stunden Laufzeit und kostet als Download 24, als CD 30 Euro.
Und die Lesung gibt's am kommenden Dienstag, die ist schon ausverkauft, aber wir übertragen natürlich live hier auf Radio 1.
Radio 1, die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Elvis lebt, das wussten Sie natürlich alle, aber wir wissen es jetzt ganz genau. Es gibt einen neuen Gedichtband, der sich ausschließlich mit dem King of Rock'n'Roll beschäftigt. Und den stellen wir gleich vor.
Radio 1, reine Poesie, der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats Mai dreht sich nur um einen einzigen Mann, aber was für einen. Den König des Rock'n'Roll höchst selbst, der mit seinem Hüftschwung und seiner Musik eine Revolution auslöste und zur Sehnsuchtsfigur wurde, die weit über den Tod hinaus äußerst lebendig strahlt. Die Rede ist natürlich von Elvis.
Dieses Buch gehört dem König 2.0, heißt das Lyrikdebüt, in dem die Autorin und Künstlerin Doris Vogel das Leben Elvis Presleys in Gedichtform feiert. Über dieses Buch gehört dem König 2.0 sprechen wir jetzt in den Literaturagenten mit Doris Vogel. Guten Abend.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Sie sind Jahrgang 1988, also eigentlich eher in einer Zeit groß geworden, in der Britney Spears und diverse Boygroups im Radio liefen. Wie haben Sie Elvis für sich entdeckt?
Ja, das ist richtig. Ich bin aber über die Plattensammlung von meinem Vater schon als Kind mit Elvis in Kontakt gekommen. Und wir haben da regelmäßig, vorzugsweise an Feiertagen, Good Luck Charm aufgelegt. Seitdem begleitet er mich.
Was hat sie denn an Elvis so gepackt, dass sie ihm einen ganzen Gedichtband widmen? Das ist ja allein schon eine ungewöhnliche künstlerische Entscheidung, einen Menschen sich in einem Gedichtband zu nähern.
Ja, ich habe mich schon im Studium an der Kunstakademie mit ihm auseinandergesetzt, künstlerisch im Bild. Ich bin Porträtmalerin und habe mich da gefragt, inwiefern kann so starkes Image Relevanz haben fürs Porträt. Mhm. In der Malerei bin ich dann abgebogen in eine andere Richtung, habe mich jetzt aber in den letzten 7 Jahren im Gedicht mit Elvis beschäftigt, weil er für mich so ein Mythos geworden ist, also Mythos im Sinne von überlieferte Dichtung. Er wird ja weitererzählt von allen möglichen Menschen. Mhm. Nur er selber erzählt nichts mehr oder hat auch selten was über sich erzählt. Und ich fand das künstlerisch total interessant, diese Vielfalt an Stimmen nebeneinander zu stellen und dann zu gucken, was für ein Porträt, also was für ein lyrisches Porträt kommt dann am Ende dabei raus.
Und wie haben sich diese malerischen Porträts und die Gedichte gegenseitig befruchtet?
Ich habe jetzt in den letzten paar Jahren, wenn ich im Text nicht weitergekommen bin, versucht, mich nochmal bildnerisch anzunähern und habe dann nochmal gemalt. Das Konzept ist ein ähnliches, dass man ihn nie in einem Text zu fassen bekommt oder in einem Bild, sondern dass es eine Nebeneinanderstellung sein muss von ganz vielen verschiedenen Aspekten.
Mhm. Wo und wie haben Sie denn diese ganzen Stimmen gesammelt? Sind Sie möglicherweise nach Graceland gepilgert? Haben Sie vor allem seine Musik gehört oder haben Sie Elvis Biografien gelesen?
Also ich habe die meiste Arbeit tatsächlich am Schreibtisch gemacht. Ich bin nicht in die Staaten gefahren, sondern habe mich eingelesen in Biografien, habe Filme mir angeguckt, Interviews angeguckt und so versucht, einen Eindruck zu bekommen von dieser Figur. Und dann weiß man ja auch nie, wenn man Interviews anhört von Leuten aus seinem Leben, was davon stimmt, wenn jemand anderes was ganz anderes erzählt. Also für mich bleibt es ein Mythos.
Der Gedichtband, der vollzieht in den Kapiteln so Elvis' Leben nach, vom Southern Boy über die Intronisation bis irgendwann zum Lonely Life und dem Kapitel Der König lebt. Warum haben Sie sich für diese biografische Ordnung Ihres Bandes entschieden?
Das war für mich von Anfang an gesetzt, als mir klar war, dass ich 100 Gedichte über eine Einzelfigur schreiben kann. Schien mir das schlüssig, diesem Leben nachzugehen. Natürlich findet man Anknüpfungspunkte an die Biografie von Elvis. Wenn man sie nicht in der Reihe liest, kann man in den einzelnen Gedichten im Individuellen immer eben auch was Allgemeines finden. Und das finde ich das Interessante daran, dass Elvis zwar den Band ordnet, aber wenn man den jetzt nicht von Anfang bis Ende durchliest, sondern sich einzelne Texte rausgreift, dass es durchaus was Universelles hat.
Doris Vogel, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich komme nicht drauf. Dieses Buch gehört dem König. Ist doch eine literarische Anspielung. Worauf nochmal?
Es gibt von Bettine von Arnim ein Buch, das heißt Dies Buch gehört dem König.
Ja.
Das ist 1843 erschienen und war Friedrich Wilhelm IV. Gewidmet. Ich fand es ganz reizvoll, mit diesem Titel zu spielen, weil natürlich wusste man im 19. Jahrhundert, von welchem König man spricht, wenn das Buch so heißt. Aber heute, wenn man den Titel sieht, dieses Buch gehört dem König 2.0, muss man sich erstmal Gedanken machen, wer ist heute überhaupt der König oder beziehungsweise wer ist mein König heute?
Sie haben gerade von allgemeinen Gefühlen gesprochen, die Sie ansprechen wollten. Und der Gedichtband ist ja wirklich kein Elvis-Fanartikel, sondern Sie schaffen in Ihren Gedichten wirklich im Leben des King of Rock'n'Roll das freizulegen, was auch Menschen mit weniger glanzvoll dramatischen Existenzen beschäftigt. Das Gefühl von Verlorenheit und Einsamkeit, Selbstzweifel, Sucht und Sehnsucht nach einem bedeutungsvollen Leben. Was haben Sie denn an allgemeingültig Menschlichen in diesem überhöhten Elvis-Leben für sich gefunden?
Also ich glaube, das ist das, genau das, was Sie gerade zusammengefasst haben. Egal welche Gedichte man liest, was man hier durchgeht, man wird immer auch einen Teil von sich da drin finden. Das Leben läuft halt gleich ab. Man wird geboren. Wie die Familie aussieht, weiß man nicht. Also hier sind jetzt exemplarisch natürlich Gedichte zu Vater und Mutter drin. Vielleicht hat man Geschwister. Im Falle von Elvis, er hat den Zwillingsbruder, der bei der Geburt gestorben ist. Das wird hier Thema. Wie wächst man auf? Wie sieht's in der Schule aus? Wie wird man von anderen wahrgenommen? Hat man Erfolg oder hat man keinen? Und irgendwann kommt man in eine Krise. Man stirbt. Und im Idealfall erinnert sich dann vielleicht auch nach dem Tod noch jemanden ein.
Bleiben wir beim Tod. Sie haben sich 10 Jahre lang mit Elvis beschäftigt, spielen in einigen Gedichten auch akribisch alle möglichen Theorien über seinen Tod durch. Von Herzversagen über Medikamentencocktail, Darmverschluss und Depression. Das alles wurde ja als Todesursache irgendwann mal ins Spiel gebracht. Welches Rätsel haben Sie in dieser Zeit der Beschäftigung mit Elvis für sich selbst gelöst und welches ist geblieben?
Ich konnte überhaupt kein Rätsel lösen. Für mich bleibt die Figur ein ewiges Rätsel, weil er sich wenig geäußert hat. Für mich jetzt, egal wie lange ich mich mit ihm beschäftige, ich komme nicht näher an ihn ran, weil ich ihm einfach nicht persönlich begegnen kann. Ich kann mir kein Bild machen.
Bevor wir gleich eines der Gedichte aus dieses Buch gehört dem König 2.0 hören, gibt's jetzt einen Elvis-Song. Doris Vogel, Sie haben sich Just Pretend ausgesucht. Warum dieser Song?
Ich finde, im Titel klingt schon ganz wunderbar an, warum das so eine faszinierende Figur ist. Einfach mal so tun, ein Image bereit haben, ein Image aufsetzen. Ein Lied, das mir persönlich sehr gut gefällt.
Wir hören jetzt also Elvis mit Just Pretend und sprechen dann noch kurz weiter mit Doris Vogel.
Just pretend I'm holding you.
Just Pretend von Elvis, der glaubte schon alle Ehren bekommen zu haben und doch wurde noch eine hinzugefügt. Ein Gedichtband, der sich ausschließlich mit dem King beschäftigt und das ist unser Gedichtband des Monats Mai, geschrieben hat den Doris Vogel. Hallo nochmal.
Hallo.
Im Band gibt es einige Gedichte, die als Titel wichtige Elvis-Kleidungsstücke haben. Jumpsuit, Seidenschal oder über verhasste Kleidungsstücke wie die Jeans im Gedicht Was ich nicht trage. Warum waren Klamotten eine gute Art, um in Elvis' Seele zu schauen?
Für mich ist es, wenn ich mit Texten arbeite, immer ganz wichtig, dass auch Stofflichkeit mit drin ist, also dass man sich vorstellen kann, wie hat sich was angefühlt und deswegen habe ich verstärkt auf Kleidung geachtet. Das spielt bei ihm natürlich sowieso eine riesige Rolle, weil Körperlichkeit, wie er sich auf der Bühne präsentiert hat, bei ihm zentral war, deswegen ist auch die Kleidung relevant.
Wir hören gleich als erstes in diesem Monat das Gedicht Jumpsuit, ja wirklich eins der legendären Kleidungsstücke von Elvis, die im Kleiderschrank keines Elvis-Imitators irgendwie fehlen dürfen. Warum haben Sie dieses Gedicht ausgewählt?
Ich glaube tatsächlich, dass der Jumpsuit eins von den ersten Elementen ist, an das man denkt, wenn man Elvis hört. Also er ist untrennbar mit Elvis verbunden. Und das Gedicht stellt mehr oder weniger die Frage, was übrig bleibt, beziehungsweise was passiert, wenn man den Menschen von diesem Image, von diesem Jumpsuit trennt.
Wir trennen uns jetzt im Gespräch von Doris Vogel. Sagen vielen Dank. Ihr Buch, dieses Buch gehört dem König 2.0, ist unser Gedichtband des Monats, ist erschienen im Alfred Kröner Verlag. 140 Seiten kosten 22 €. Und wir hören jetzt daraus Jumpsuit, sagen vorher auf Wiederhören Doris Vogel.
Vielen Dank.
Tschüss.
Jumpsuit. Der helle Gabardin ist seine zweite Haut. Was sich darunter verbirgt, bekommst du nie zu sehen. Nur rote Steine, feine Plättchen aus Metall, blenden dich. Licht bricht überall und alles in ihm schwitzt. Gebiert Perlen, Stirn und Wangen reich verziert. Noch steht der Kragen fragend da. Der letzte hohe Ton verklingt. Dann ist es still. Ein Ruck geht durch die Nähte, reißt sie auf und alle Knoten platzen. Kleine Teile schweben. In der Luft, einer wie keiner, im Auge des Sturms. Verwandlung im Goldregen. Zu sehen, ein majestätischer Vogel. Die meisten Federn weiß, nur die Handschwingen schimmern, erinnern dich an etwas, das du eben noch benennen konntest. Er greift ins Leere, hebt ab, am Boden hält ihn nichts. Mit tosendem Applaus im Ohr fliegt er in ein anderes Leben.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Mit ihrem ungewöhnlichen Roman Lichtungen hat die Schriftstellerin Iris Wolf gleich zu Beginn des Jahres einen großen Erfolg gelandet, war monatelang in der Spiegel-Bestsellerliste und hat jede Menge Kritikerlob eingeheimst. Und auch wir haben Lichtungen als Favoritbuch in den Literaturagenten vorgestellt.
Und dabei Iris Wolf nach einem Buch gefragt, das bei ihr einen Wirkungstreffer gelandet hat. Und sie hat uns eines genannt, das in Frankreich ein Bestseller war.
Also ganz oft verschenkt habe ich von François Héritier, Das ist das Leben. Das ist ein Buch, in dem sie einfach nur aufzählt, all diese kleinen Momente, die das Leben ausmachen, also so sinnliche Eindrücke, Bilder, Filme, Musik. Und das einfach nur so als endlose Reihung, das hat mich sehr beeindruckt. Es ist eine Liste und sie sagte, sie hat diese Liste angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Und so ist es auch beim Lesen. Es ist ein Buch, das zum einen einfach auch zeigt, dass wir die Welt vor allem durch unsere Sinne wahrnehmen. Und ich finde, wir vergessen die Sinne ganz oft. Wir vergessen sie beim Leben und wir vergessen sie aber auch beim Schreiben oder Lesen. Nabokov hat das mal gesagt, einen guten Text liest man mit der Wirbelsäule, also mit dem ganzen Körper. Und Texte funktionieren auch gut oder Prosa funktioniert gut, wenn sie uns die Figuren durch ihre Sinneswahrnehmung zeigen. Und François Héritier macht genau das. Also sie sammelt das Gefühl eines Steins oder das der Klang in den Bergen. Also sie sammelt wirklich Sinneswahrnehmung. Weil man meistens ja, also wenn man ehrlich ist, tagsüber eher im Kopf unterwegs ist. Ne? Wir analysieren das, was wir erleben. Wir sind ständig in Gedanken und manchmal ist es aber einfach auch wichtig zu erleben.
Wenn Sie also demnächst mal mit der Wirbelsäule lesen wollen, Iris Wolf empfiehlt Das ist das Leben von der französischen Schriftstellerin und Anthropologin Françoise Héritier, im Original übrigens mit schönem Wortspiel im Titel, nicht C'est la vie, sondern Le sel de la vie, das Salz des Lebens. Aus dem Französischen übersetzt von Gabi Wurster, erschienen im Knaus Verlag, 112 Seiten kosten 12 Euro.
Marie, du hast uns heute ein tierisches Buch mitgebracht. Schon auf dem Cover ist das Gesicht eines Orang-Utans zu sehen, der uns mit großen braunen Augen anschaut. Appius und Virginia heißt dieser Roman, der von einer Frau namens Virginia erzählt, die ein merkwürdiges und über Jahre angelegtes Experiment durchführt. Sie versucht, einen Baby-Orang-Utan namens Appius wie ein Menschenkind zu erziehen und aus einem Affen einen Menschen zu machen. Appius und Virginia ist eine Wiederentdeckung aus dem Jahr 1932 und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zum ersten Mal im Deutschen erschienen.
Genau.
Geschrieben hatte Appius und Virginia G.E., die Abkürzungen stehen für Gertrude Eileen Trevelyan. Wer ist diese Schriftstellerin und warum lohnt es sich, die zu entdecken?
Das ist eine englische Schriftstellerin, die wurde 1903 geboren in eine wohlhabende Familie und gehörte so zur ersten Generation von Frauen, die überhaupt damals studieren durften und die gleich wahnsinnig erfolgreich war. An der Uni in Oxford wurde sie als allererste Frau mit dem Newdicate-Preis ausgezeichnet, einem ganz renommierten Dichtungspreis, den auch Oscar Wilde zum Beispiel schon bekommen hat. Das Problem, die Welt war noch nicht so weit. Also bei der Verleihung haben sämtliche männlichen Kommilitonen gesammelt, durch Abwesenheit geglänzt, aus Protest, dass eine Frau diesen Preis bekommen hat. Und das Mobbing hat dann auch funktioniert. Sie hat dann keine akademische Karriere verfolgt, aber immerhin hat G.E. Trevelyan nicht aufgehört mit dem Schreiben. Insgesamt hat sie 8 Bücher geschrieben und das, obwohl sie nur 37 Jahre alt geworden ist, denn sie ist 1940 während des Zweiten Weltkriegs nach einem Bombeneinschlag in ihr Wohnhaus an Verletzungen gestorben.
Appius und Virginia ist G.E. Trevelyans erster Roman. Ich habe ja schon gesagt, da geht es darum, dass ein Orang-Utan erzogen werden soll wie ein Menschenkind. Also aus einem Affen soll ein Menschen werden. Wie kommt eine englische Akademikerin bitte schön auf ein so abgefahrenes Thema?
Das war tatsächlich ein Thema, das damals in der Luft lag. Affenversuche waren damals in Mode, wie Ann Cotton im Nachwort zur Ausgabe schreibt. Zu der Zeit wurden Versuche gemacht, gemeinsame Nachkommen von Menschen und Affen zu zeugen. Da wurden Schimpansenweibchen mit menschlichem Sperma befruchtet und Frauen mit Affen Sperma. Gott. Ein berühmter Verhaltensbiologe hat just im Jahr 1932, also im Erscheinungsjahr von Appius und Virginia, ein Experiment gestartet mit seinem Sohn und einem Schimpansenbaby, die er gemeinsam als Geschwister aufziehen wollte, um aus dem Affen einen Menschen zu machen. Das Experiment wurde übrigens abgebrochen, weil sich beim Schimpansen keinerlei Veränderung zeigte, aber der Sohn des Forschers sich zunehmend immer mehr wie ein Äffchen verhalten hat. Fand ich eine schöne Fußnote. In Appius und Virginia ist es eine Single-Frau, wie es G.E. Trevelyan auch war, die sich ein Cottage mietet auf dem Land. In einem hübsch blau-weiß eingerichteten Kinderzimmer will sie aus diesem Orang-Utan-Baby Appius ein richtiges Menschenkind machen und jeden seiner Entwicklungsschritte dokumentiert sie in einem Tagebuch. Nie war er äffischem Einfluss ausgesetzt. Sein Geist war ein weißes Blatt, das sie beschriften konnte, so heißt es im Roman. Also ein Experiment einer gebildeten Frau, einer Wissenschaftlerin, die vollkommen abgekoppelt von der Außenwelt, in der sie als Frau eh keine Anerkennung für irgendwas bekommen würde, so eine Art Wissenschaft auf eigene Faust verfolgt und dafür wirklich auch ihr gesamtes Leben opfert. So ein bisschen wie die Schriftstellerin Trevelyan es auch für die Literatur gemacht hat.
Wie erzählt denn G.E. Trevelyan diese Geschichte einer Wissenschaft auf eigene Faust?
Ganz sachlich und mit fast schon soziologischem Blick auf die Dinge, und sie erzählt diese Zweierbeziehung, die wirklich was Beengendes hat, nicht so in epischer Breite, sondern so schlaglichtartig. Also sie schaltet sich immer an entscheidenden Stellen in die kleinen Szenen ein, wenn gerade irgendein wichtiger Entwicklungsschritt in Appius Erziehung passiert. Wie er sich wehrt, mit dem Kopf auf dem Kissen zu liegen und nicht unter dem Kissen. Wie er lernt, mit dem Löffel zu essen. Wie er mit 2,5 das erste Wort spricht und mit 3 überzeugt ist, ein großer Mann zu sein, wie Napoleon. Und dann mit 10 in eine Krise stürzt, als die Kinder im Dorf ihn Affen nennen und er zu verstehen beginnt, dass irgendwas da nicht so richtig stimmt mit ihm. Und es ist wirklich beklemmend zu lesen, mit welch missionarischem Eifer Virginia diesem Äffchen alles Animalische austreiben will, als wäre es das Böse schlechthin und das Menschliche, das Gute an sich. Und was sie allein damit ja schon widerlegt, wie sie dieses arme Tier zu verbiegen versucht. Der Affe, der wird gezwungen, knien zu beten. Der muss im Matrosenanzug im Garten über einen Kiesweg laufen, natürlich aufrecht. Und da erblickt er dann die Baumkronen über sich und kann sich seinem Instinkt nicht entziehen, reißt sich los, schwingt von Ast zu Ast. Die Strafe folgt sofort. Virginia will ihm das äffische Verhalten austreiben. Was ich wirklich spannend finde an der Art, wie sie das schildert, sie erzählt aus beiden Perspektiven, aus der von Virginia, aber auch aus der von Appius, was durchaus herausfordernd ist beim Lesen, denn Appius, der lernt ja nur langsam beim Sprechen dazu, also kann dann bald nicht nur Mama sagen, sondern so kleine Sätze wie Appius geht Bett oder Appius will Frühstück, aber so langsam entwickelt sich dann in diesen Passagen von Appius auch die Sprache des Romans weiter, so eher stockend.
Machen wir nochmal eine Kurzfassung. Warum macht Virginia dieses Experiment überhaupt und wie geht's aus?
Also der wichtigste Antrieb von dieser Virginia ist schon, dem langweiligen, einsamen Leben als begabte, aber unbeschäftigte Singlefrau im mittleren Alter zu entfliehen, die da irgendwie in so einem Damenclub mit Wohnrecht versauert. Appius war eine Dauerbeschäftigung, heißt es. Er war ein Beruf. Und natürlich macht der sie auch so ein bisschen zur stolzen Mutter. Mhm. Mir kommt dieses Experiment wirklich wie so eine Wette mit sich selbst vor, die das Leben aufregender machen soll. Am Anfang sagt sie sich, es müsste klappen, und daraus wird ein bisschen später ein, es konnte nicht schiefgehen. Ja? Und wenn Sätze dieser Art fallen, Thomas, ahnen wir beim Lesen bereits, es wird richtig schiefgehen.
Klar.
Mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht verraten, denn es lohnt sich wirklich, selbst dieses kleine Buch und diese spannende Schriftstellerin zu entdecken. Ein Buch, das an so vielen Stellen die Rolle von Frauen in der Gesellschaft auf so kluge Weise reflektiert und Fragen stellt wie, was ist eigentlich das Animalische und was das Menschliche?
Der Roman Appius und Virginia der britischen Autorin G.E. Trevelyan ist gerade zum ersten Mal auf Deutsch erschienen im Manesse Verlag, übersetzt von Renate Hähn mit einem Nachwort von Ann Cotten. 390 Seiten kosten 26 Euro. Das waren die Literaturagenten für heute. Wir haben angefangen mit Paul Auster. Und ich glaube, keiner unserer Hörerinnen und Hörer wird nicht irgendwann im Leben ein Buch von Paul Auster gelesen haben, oder? Was war dein erstes? Was sind deine Erinnerungen?
Ich habe als Teenagerin von meinem damaligen Freund die Musik des Zufalls von Paul Auster geschenkt gekriegt. Ich war 16 und das war für mich echt so das literarische Erweckungserlebnis. So kann man schreiben, so kann Literatur auch sein. Also wirklich so auch in diese Welt der coolen Erwachsenenliteratur. Und seitdem hat er mich wirklich begleitet. Also ich war am Donnerstag, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, wirklich richtig traurig, weil man ja so eine große Nähe fühlt zu Paul Auster.
Ich war 2003 oder 2004 in New York und da kam gerade Oracle Night raus. Und ich habe mir das gekauft und das war das erste Buch, das ich freiwillig sozusagen, nicht im Studium oder so, auf Englisch gelesen habe. Und ich war völlig begeistert davon, wie anders das klang. Und dieser Paul Auster Sound, den man ja auch in den Übersetzungen spürt. Aber das in New York zu lesen, das war unvergesslich. Und ich hatte mir vorgenommen, nicht dem Zauber von New York zu verfallen, wie alle. Und als ich dann das Buch gelesen habe von Paul Auster, habe ich gedacht, ich möchte auch hier leben.
Ja. Also ich hätte jetzt große Lust, einfach alle Paul Auster Bücher nochmal zu lesen, dafür ungefähr ein halbes Jahr frei zu bekommen und das richtig zu würdigen.
Wir danken Paul Auster auf jeden Fall für all die wunderbaren Leseerlebnisse, die er uns geschenkt hat. Vielleicht gehen Sie nochmal zum Bücherregal und wir hören uns dann am Dienstag wieder, wenn Daniel Kehmann aus seinem neuen Roman liest. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.